und ich drücke in die falsche Richtung. Wo kommst du her, Hagar? Ihre Antwort lautet, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Wir haben die ganze Vorgeschichte oder einen Teil der Vorgeschichte gerade gehört. Es sind ein paar Sätze, die das hier sehr komplex beschreiben. Also ich finde, es ist eine krasse Zusammenfassung, es war trotzdem relativ lang. Aber es sind nur wenige Sätze im Endeffekt, die ein Leben beschreiben oder einen Abschnitt, wo so viel drin steckt. Und ich lese das und ich kann mich nie entscheiden, auf welcher Seite stehe ich. Weil ich finde, das ist so ambivalent, was hier passiert und ich bin so hin und her gerissen zwischen Empathie und Unverständnis. Eigentlich allen gegenüber, Hagar, Sarai und Abram. Da ist Hagar, die als Magd oder als Sklavin aus Ägypten im Prinzip mitgegeben wurde und die nun bei der wohlhabenden Sarai ihren Dienst übernimmt, als Leibmagd. Der hebräische Begriff Schifra bezeichnet Hagar als eine Dienerin, die rechtlich komplett unterstellt ist. Die hat auf alles zu hören, was Sarai sagt, aber gleichzeitig haben die beiden ein Vertrauensverhältnis miteinander. Dann haben wir Sarai, eine Frau, die von Gott die Verheißung bekommen hat, an Abrams Seite viele Nachkommen zu bekommen. Aber diese Verheißung will einfach nicht eintreffen. Sie ist inzwischen eigentlich zu alt, um Kinder zu bekommen. Enttäuschung. Das Gefühl, von Gott verstoßen zu sein. Als Frau und Ehefrau versagt zu haben. Und zugleich die Hoffnung, dass die Verheißung doch eintrifft, wenn sie die Sache endlich selbst in die Hand nimmt. Doch schließlich konfrontiert ihr erfolgreicher Plan sie doppelt mit ihrem Versagen. Ihre Mark untersteht nun rein rechtlich Abraham und sie muss ihn nun Abraham mit dieser Frau teilen. Und ihr geschieht Unrecht, so sagt sie es zu Abraham durch Hagar. Dieses Wort Unrecht, was hier steht, bedeutet ein immer fortgesetztes kleines Unrecht, das sich dem Gericht entzieht. Wie Nadelstiche, die das Leben verkümmern, die nicht töten, aber krank machen. Wir würden sowas heute Mobbing nennen. Unterschwellig. Man kann eigentlich nie schwarz auf weiß wirklich sagen, was da passiert ist, aber es macht einen so fertig, dass man nicht mehr kann. Daher holt sich Sarah die Macht zurück. Abraham übergibt ihr alle Rechte wieder und sie dreht den Spieß um. Hagar. In ihrer rechtlosen Position wie ein Spielball zwischen Sarah und Abraham. Das ist denen völlig egal, was das für eine Frau ist. Die wird da rumgeworfen, wie sie gerade will, wie sie die anderen wollen. Sie hat kein Mitsprechrecht, muss tun, was von ihr verlangt wird. Und sie nimmt sich die Macht, die sie in dieser verzweifelten Position noch hat. Sie nutzt das. Sie tut Sarah Unrecht. Hagar ist hier nicht unschuldig. So läuft sie fort. In die Wüste mit ihrer Schuld, schwanger, verzweifelt, allein und dem Tod in Kauf nehmend. Aber sie muss auch einen Hoffnungsschimmer gehabt haben, denn sie wendet sich an Gott, an den Gott von ihrem Herrn. Sie kommt ja aus Ägypten, eigentlich nicht ihr Gott, aber sie wendet sich an ihn, weil ihr Kind soll heißen Ismael. Gott hat dich gehört. Und da kommt dieser Engel in ihre Not. Er erfüllt ihre Hoffnung und stellt ihr eine entscheidende Frage. Woher kommst du und wohin gehst du? Woher kommst du? Was ist es, was dich gerade umtreibt und beschäftigt? Wie war das Jahr für dich bisher? Was gab es für Höhen und für Tiefen? Welchen Erfolg kannst du verbuchen? Welche Früchte sind in dir entstanden und gewachsen? Welche Schuld hast du vielleicht auf dich geladen? Wovor fliehst du eventuell? Und vor allem, fühlst du dich gesehen? Gesehen von Gott? Wo stehen wir als Gemeinde? Was haben wir in diesem Jahr erlebt? Alle, die gestern auf dem Gemeindeforum waren, haben sich schon ein bisschen Gedanken dazu gestern wieder gemacht. Ich vermute, ihr macht euch immer wieder Gedanken dazu. Und heute machen wir uns darüber nochmal Gedanken. Seit Anfang des Jahres bewegen wir ganz bewusst die Frage, wie geht es weiter nach der weltweiten Corona-Pandemie? Wir mussten unsere Hausaufgabenhilfe, den Lichtblick, einstellen. Dadurch fehlt eine große Verbindung in die Stadt und zu vielen Familien. Die Jungschau und der Kindergottesdienst mussten über die vielen Lockdowns an Kindern und teilweise auch an Mitarbeitern welche verlieren. Auch in anderen Bereichen haben wir nicht mehr so viele Mitarbeiter. Uns fehlt der Nachwuchs in der Gemeinde, vor allem die zwischen 20- und 35-Jährigen. Unsere Gottesdienste sind ein wenig kleiner geworden. Unsere iranischen Geschwister konnten im Lockdown durch die sprachlastigen Gottesdienste nur noch schwer folgen und haben offensichtlich den Weg nicht zurückgefunden. Und dann die finanzielle Situation der Gemeinde durch den Fünfjahresvertrag mit den Räumen und den Abbau von den Rücklagen. Dadurch ist die Situation angespannt. Deswegen haben wir uns auf den Weg gemacht und sind gestern zum bereits fünften Gemeindeforum plus dem Gebetsforum zusammengekommen. In diesen Foren sind wir miteinander ins Gespräch gekommen, um neue Perspektiven zu entwickeln, zu prüfen und miteinander Gott zu fragen, was jetzt dran ist. Auch wenn bisher noch das klare Ziel fehlt, so haben sich wirklich viele Leute aus der Gemeinde aktiv und sehr engagiert beteiligt. Eine Aufbruchsstimmung, ein Wunsch nach Wachstum und Veränderung war spürbar. Gott sieht uns. Wir haben unsere Stärken und Wachstumspotenziale betrachtet. Wir sind dankbar für die Gemeinschaft und gute Beziehungen untereinander, für das kontinuierliche Gebet, die guten Predigten und Gottesdienste und die Hilfsbereitschaft, wenn irgendwo Not am Mann ist. Wir haben viele Ergebnisse zusammengetragen und gemeinsam überlegt, was uns wichtig ist für die Gemeinde. Und wir haben ein eindeutiges Commitment getroffen, dass wir gemeinsam unsere Haltung für Gemeinde mit allen Generationen neu ausrichten wollen. Gott sieht uns. Vor den Sommerferien standen wir an diesem Punkt, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen los. Wir wollen, dass sich etwas verändert und wir sind auch bereit, unsere Haltung zu ändern und unseren Blick zu schärfen, gerade für die Generationen, die gerade nicht so vertreten sind. Aber wir wussten auch nicht so ganz genau, wie. Die letzten Punkte, bis man aktiv wird, das hat irgendwie noch gefehlt. Daher haben wir uns nach den Sommerferien erst einmal zum Gebet getroffen. Wir haben uns nochmal wieder gemeinsam Gott gestellt, seiner Sichtweise, und haben ihn in den Blick genommen. Ihn um Hilfe gebeten, welche konkreten Schritte stehen nun an? Und wir haben auf Gott gesehen und trotzdem nicht so die eindeutige Stimme gehört, aber in allem gespürt. Gott ist da. Gott sieht uns. In den weiteren Leitungssitzungen, da wart ihr, glaube ich, gerne nicht dabei, haben wir uns immer wieder bemüht, das nächste Forum zu planen. Das stand jedes Mal auf der Agenda und wir haben immer gesessen, oh, wie und was und warum. Und wir haben Gebete in den Himmel geschickt und miteinander diskutiert und überlegt, was genau jetzt der nächste konkrete Schritt sein kann. Und wir haben gemerkt, die Balance wirklich hinzubekommen, ist sehr schwer. Was planen wir als Leitung und wie kriegen wir gleichzeitig alle ins Boot? Und so, dass alle auch aktiv mitgehen, alle eine Entscheidung mittreffen. Und wie kann das überhaupt funktionieren, wenn wir als Leitung etwas vorgeben? Und nun kommt die aktuelle Situation dazu, dass wir als Pastoren-Ehepaar ab den Sommerferien ins Rheinland ziehen. Das wirft neue Fragen auf. Diese Mitarbeitersituation wird noch angespannter. Weitere Kinder fehlen im Gemeindealltag und in den jeweiligen Gruppen. Siehst du uns noch, Gott? Hast du uns noch im Blick? Ich bin mir ganz sicher, ja, das hat er. Gott ruft uns als Pastoren nicht in eine neue Gemeinde. Und für Christian und mich ist das ganz klar ein Ruf, dem wir von Gott folgen. Und verschließt er die Augen vor der Situation hier in Kelkheim? Das macht Gott nicht. Gott sieht uns. Die Frage, die der Engel Hagar stellt, ist eine Art Bestandsaufnahme. wo kommst du her, wo kommst du her und wo gehst du hin? Das impliziert die Frage, wo stehst du jetzt gerade? Und das mitten in der Wüste, mitten im Elend und in der größten Not. Und genau an dieser Stelle zieht Hagar ihr Fazit. Elroi, du bist ein Gott, der mich sieht. Nicht nachdem alles wieder gut ist, sagt sie das, sondern sie sagt das jetzt. Nicht nachdem Gott ihr versprochen hat, ja, es wird wieder alles gut, das weiß ich ganz genau, sondern sie weiß es jetzt. Sie ist in der Wüste, sie sucht die Stille und da hört sie mit einem Mal Gott. Und was der Engel ihr verheißt in dieser Zeit, das ist tatsächlich kein Zuckerschlecken. Es geht Hagar nicht wirklich besser. Sie soll zurück. Sie soll zurück zu Sarah und sie soll sich ihr unterordnen. Das ist der Weg, den der Engel Hagar vormalt. Sie soll sich vermutlich weiter drangsalieren lassen. Der Sohn von Hagar wird nicht dieser versprochene Verheißungsträger sein, sondern sein jüngerer Halbbruder, was zu der Zeit eigentlich gar nicht ging. Ja, ihr Sohn wird unzählige Nachkommen bekommen, aber wenn wir weiterlesen, wissen wir, Hagar wird mit ihm wieder in die Wüste fliehen, weil sie es nicht mehr aushält. Und trotzdem oder gerade darin erkennt sie, dass Gott sie sieht und einen Blick für sie hat. Sie, die ägyptische Sklavin, in ihrem Elend und ihrer Schuld. Jesus fragt im Neuen Testament die Gemeinde, die Menschen, denen er in ihrer Not begegnet, immer wieder, was willst du, was ich dir tun soll? Was wollt ihr? Willst du gesund werden? Ich glaube, fast die Folie war doch richtig, ne? Ja. Es ist die Frage nach einer Bestandsaufnahme und gleichzeitig ein Bekenntnis. Was wollt ihr erreichen? Was möchtest du? Was brauchst du gerade? Was wünschst du dir von Gott? Was soll sich wie verändern? Und was wollen wir als Gemeinde? Wo wollen wir hin? Was wünschen wir uns, was Gott mit uns tut? Was wünscht sich Gott von uns hier? Was braucht die Stadt Kelkheim von einer christlichen Gemeinde? Nach dieser Bestandsaufnahme kommt die Frage nach der Zukunft. Hagar. Wo kommst du her und wo gehst du hin? Und Hagar hat keine Antwort auf diese Frage. Sie weiß es nicht. Sie hat keinen Plan, wie es weitergehen soll, wo sie hin kann und was einmal mit ihrem Sohn geschehen wird. Oder mit ihrem Baby. Sie weiß ja noch gar nicht, dass das ein Sohn wird, ne? Hagar fehlt die Vision, die Perspektive und der Blick für die Zukunft. Aber der Engel hat einen Blick für sie. Und zwar hat er drei klare Antworten. Kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich unter. Wie sehr wünschen wir uns klare Ansagen? Ich vermute, die meisten von uns wollen das gerne manchmal hören von Gott. Aber so eine Ansage wollen wir, glaube ich, nicht unbedingt haben. Und ich glaube, manchmal haben wir auch gar kein Ohr dafür, wenn Gott uns sowas sagt, dass wir das überhaupt verstehen können. Der Engel schickt sie ernsthaft zurück in die Situation, aus der sie gekommen ist. Und er sagt nicht, geh zurück und ich rede dann mal mit Sarah, dass sie dich besser behandeln soll. Nein, er sagt zum einen, tu das Richtige, das, was rechtlich korrekt ist. Du bist ihre Sklavin, du gehörst dahin. Sarah hat alle Bestimmungsgewalt über dich und du sollst dich nicht darüber hinwegsetzen. Ordne dich unter. Hör selber auf mit deiner Überheblichkeit und füge dich ein. Und wenn Sarah dir Unrecht tut, dann halt das einfach aus. Das ist schon wirklich harter Tobak, was hier der Hagar gesagt wird. Natürlich kann es passieren, dass Sarah sie vielleicht besser behandelt, nachdem sie ihr erst einmal weggelaufen ist und der Sohn schon wieder abhanden gekommen ist, den sie ja eigentlich braucht. Wenn sie sieht, in welche Lage sie Hagar gebracht hat oder wenn Hagar nicht mehr so überheblich zu ihr ist. Aber ganz ehrlich, wir wissen das nicht, ob Sarah netter zu ihr war. Aber wir wissen genau, also ob sie direkt netter zu ihr war, dass sie später auf jeden Fall nicht netter zu ihr war. Denn in Kapitel 21, 5 Kapitel später, sagt Sarah zu Abram, Hagar und Ismael sollen weg. Und dann schickt Abram die in die Wüste. Der schickt die fort. Diesmal fliehen sie gar nicht alleine, sondern weil sie weggeschickt wurden. Keine schöne Aussicht für Hagar. Und doch eine klare Aufgabe und damit eine Perspektive. Und weiter, sagt der Engel dann zu ihr, ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Eine Verheißung, nun auch für Hagar und Ismael. Auch wenn es nicht die Erfüllung der Verheißung für Abrahams Nachkommenschaft ist, so geht es trotzdem weiter. Es gibt eine Zukunft für Hagar und diese Zukunft wird groß und weit sein, so dass man sie nicht zählen kann, was da alles noch kommt. Und der Engel des Herrn fügte dann weiter hinzu, du bist schwanger und wirst einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du Ismael nennen. Gott hat gehört. Denn der Herr hat dich gehört, als du ihm deine Not geklagt hast. Und dann geht's weiter. Dein Sohn wird heimatlos sein, wie ein Wildesel. Er wird mit allen im Streit liegen und getrennt von seinen Brüdern wohnen. Das muss ich gestehen, ist auch wieder so ein Bild, was mich erstmal echt verwirrt. Da sagt der Engel ihr so was Schönes, Gott hat dich gehört in deiner Not. Und dein Sohn wird heimatlos wie ein Wildesel, mit allen im Streit, getrennt von seinen Brüdern. In meinen Ohren hört sich das an wie eine Strafe. Aber hier ist es ganz wichtig, dass wir Kultur und Zeit verstehen. Da, wo bei uns Harmonie und ein sicheres Zuhause das ist, was wir lieben, war dieses Beduinensein, dieses Umherziehen, keine Strafe für die Menschen damals. Heimatlosigkeit, was wir als wir haben keine Wurzeln und kein Zuhause verstehen, bedeutet nur, dass sie ein umherwanderndes Volk sind. Und das kannten die. Jetzt lebte Abraham schon 10 Jahre in Kanaan, das ist schon lange. Aber diese Kultur, dass man umherzieht, dass man sich Land erobert, das war für die Menschen damals ganz normal. Und das war nicht schlimm. Trotz vieler Feinde bedeutet das nämlich auch gleichzeitig, Ismael wird jede Menge Land erobern. Er wird erfolgreich sein. Und auch wenn ihm keiner wirklich Freund sein wird, traut sich auch niemand, ihm etwas anzuhaben. Ismael wird Rang und Namen haben. In der Vorstellung der Morgenländler wird Ismael als aufständischer Beduine ein angesehener Mann sein. Das ist gar nicht so schlimm, wie sich das für uns anhört. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Wir müssen nicht verstehen können, was da für ein Bild gezeichnet wird, aber wir müssen uns bewusst sein, das ist keine Strafe. Es ist eine Verheißung und ein positives Bild. Und ich denke, für eine störrische Hagar ist das tatsächlich auch für eine störrisch-trotzige Hagar ein mutmachendes Bild. Du wirst dich freikämpfen irgendwie. Das Leben ist viel Kampf, aber das weiß Hagar. Ihr Leben war schon immer Kampf. Aber es ist ein Kampf, der Erfolg haben wird. Für uns Westler total befremdlich, aber die Bibel ist halt in einer anderen Zeit geschrieben. Ich würde mal sagen, der Weg von Ismael wird unkonventionell sein. Das kennen wir vielleicht auch manchmal. Wichtig ist mir, dass wir das verstehen, es ist eine Verheißung. Eine erfolgreiche Zukunft, auch wenn sie anstrengend und reibevoll ist. Und dann kommt das Fazit von Hagar. Hagar gab dem Herrn, der mit ihr geredet hatte, den Namen Elroi. Das heißt, Gott sieht nach mir. Denn sie hatte gesagt, hier habe ich den gesehen, der nach mir sieht. Hagar hat Gott gesehen und Gott hat sie gesehen. Was für ein schönes Bild und welch eine kraftvolle Begegnung. Weil Gott sie sieht, kann sie zurückgehen und sich all dem stellen, was im Leben noch auf sie wartet. Wo gehen wir hin? Auch wir als Gemeinde haben keine direkte Antwort auf diese Frage. Wir sind vielleicht manchmal stumm und ratlos wie Hagar. Für einige leuchtet vielleicht gerade das Bild auf, dass wir nun wieder zurückgehen müssen. Zurück in die pastorenlose Zeit, wie es vor Wedes war. Und das ist zum Teil erschreckend. Wir sind nicht mehr die gleichen. Wir sind 8 Jahre älter geworden. Das Leben hat sich verändert. Wir haben uns verändert. Für Hagar war das der richtige Weg, weil das der Weg war, den Gott ihr gesagt hat. Wir müssen hier weiter auf Gott hören, welchen Auftrag Gott für uns als Gemeinde hat. Wir müssen abwägen, was das Richtige ist, was beispielsweise den Mietvertrag und die Räume angeht. Gott wird eine Zukunft für seine Gemeinde haben. Auch wenn wir gerade nicht genau wissen, wie die sich hier vor Ort genau gestaltet wird. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, steht in Markus 13, 31. Oder aber, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis Gottes Wirken sich vollendet hat. Matthäus 24, 34. Gott wird weiter, Gott vollendet, egal wie sich einzelne Dinge konkret entwickeln. Ob bestimmte Arbeitsbereiche eingestellt würden oder sich verändern, ob man in einem anderen Turnus Gottesdienst feiert, ob die Gottesdienste anders aussehen. Solange hier Christen sind, die miteinander Gottesdienst feiern wollen, wird Gott Wege ebnen und neue Möglichkeiten schaffen. Vielleicht auch unkonventionelle Wege, aber es wird gute Wege geben. Es gibt eine Zukunft. Gott sieht und lässt uns nicht im Stich. Der Weg kann mühsam sein, kann Angst machen und anstrengend sein, aber Gott wird mitgehen. Das ist mein großer Wunsch für uns alle hier heute Morgen, dass wir gemeinsam in das Fazit von Hagar einstimmen können. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich bete darum, dass jeder, der hier sitzt und seine persönlichen Fragen mit sich bringt, ob Gott ihn oder sie sieht, dass derjenige Gott erkennen kann, selbst in den schwierigen Herausforderungen, in der Wüste und der Ratlosigkeit. Dass wir sehen können, Gott ist trotzdem da an unserer Seite. Er geht mit und er sieht uns. Er gibt uns Ansehen, wo wir uns gedemütigt und verzweifelt fühlen. Er hat uns im Blick, wenn wir uns alleingelassen, einsam und überfordert fühlen. Und ich bete, dass wir das auch als Gemeinde erleben, dass wir Gott sehen und erkennen, welchen Weg er für uns bereithält. Und dass wir trotz aller Unsicherheit voll Zuversicht nach vorne schauen dürfen und darauf vertrauen, dass wir eine gute Zukunft in Gottes Seite vor uns haben. Denn er ist ein Gott, der uns sieht. Amen.